Diese Verwandlung geht es in unserer Serie über das Evangelium. Und letzte Woche hat Stefan Lepp erzählt von der Herrlichkeit, vom Herrlichkeitswunder, wo Wasser zu Wein wurde. Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit, die in Jesus wohnt, die sichtbar wurde. Der Erste und der Letzte, der Höchste, der Vollender, der Mächtigste. Und das ist eine Herrlichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Und heute, wie gefühlt das Gegenteil davon, die Demut. Und ich glaube, noch nie bin ich so schwer auf diese Bühne gegangen, wie nachdem ich mich jetzt intensiv mit dem Thema Demut beschäftigt habe und habe gedacht, eigentlich passt das nicht. Eigentlich passt es doch nicht, so tief über Demut zu sprechen, so tief über Demut nachzudenken und dann hier oben zu stehen. Das Kleine, das Bescheidene, das Unsichtbare. Der Letzte. Gedemütigt werden. Wer wird gerne gedemütigt? Ich glaube nicht. Viele von uns sagen, oh, ich freue mich auf meine nächste Demütigung. Aber doch, die Demut ist die große Tugend. Ich habe es mal gegoogelt. Und was finde ich bei Demut? Dann kommt natürlich ein bisschen was Christliches, weil der Algorithmus mich ein bisschen kennt. Aber weiter unten kommt dann irgend so ein Karriereblog über angehende Führungskräfte. Und die sprechen davon, Demut, das willst du in deinem Team haben. Du willst Leute, die demütig sind. Die preisen Demut als eine Führungseigenschaft. Und in dieser Serie haben wir gehört über Barmherzigkeit, über Liebe, über Selbstlosigkeit. Und ich habe schon mal gesagt, ich sage es wieder, eigentlich sind es doch genau die Angestellten, die Mitarbeiter, die man haben will. Die Freunde, die man haben will, die diese Eigenschaften haben. Demütig zu sein. Und in Jesus kommt es alles zusammen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wie funktioniert das? Und ich möchte noch mal ganz kurz mit uns beten. Weil ich bete dich, Jesus, dass du heute Morgen aufdeckst, wo Stolz in unserem Leben ist, wo Hochmut in unserem Leben ist. Dass du uns zeigst, wo wir mit Demut auffüllen dürfen. Wo du mit Demut auffüllen möchtest, Herr. Und ich danke dir, dass du vorangegangen bist, dass wir dich haben als Beispiel für perfekte Demut. Und so bete ich, großer Gott, lehre du uns heute Morgen. Füll du auf, decke du auf, stell uns in dein Licht, wie wir gesungen haben, wie wir gehört haben. Und zeig du uns, wo es Demut braucht in unserem Leben. Amen. Wir sprechen also weiter über das Evangelium und wie sich das Evangelium in unserem Leben Raum fasst. Und wie die Eigenschaften des Evangeliums mehr und mehr werden in unserem Leben. In meinem Leben, in deinem Leben, aber auch im Leben unserer Gemeinde. Barmherzigkeit, Liebe, Selbstlosigkeit, heute Demut. Und ein Vers in dieser Reihe, der mich immer wieder unterstützt und der mich immer wieder erinnert und wie so Wind in die Segel gibt, ist dieser in 1. Korinther 1, Vers 18. Da steht: Die Botschaft vom Kreuz, also das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als Dummheit. So ein Quatsch. Aber die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Wenn wir das Evangelium wahrnehmen, wenn wir das Evangelium annehmen, dann passiert Veränderung. Das Evangelium verändert. Wir haben es letzte Woche gehört. Vom Wasser zu Wein. Da kommt Evangelium hinein, da passiert Veränderung. Da erfahren wir Evangelium, das ist eine Kraft, die spürbar wird, die bemerkbar wird in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich werde jetzt ein bisschen älter. Und seit ich Kinder habe, noch mal mehr. Und je mehr ich in der Gemeinde arbeite, je mehr Verantwortung ich bekomme in den Bereichen meines Lebens, umso mehr merke ich, Gottes Kraft ist gar nicht so verkehrt. Mit meiner Kraft komme ich sehr schnell an Grenzen. Mit meiner Kraft erreiche ich Dinge, die mir dienen. Aber mit Gottes Kraft passieren Dinge, die Gott sich wünscht. Letzte Woche, Evangelium verändert. Das Wunder passiert durch das Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du vielleicht hier heute Morgen da bist und dich kraftlos fühlst. Ob du heute Morgen da bist und sagst, in dem und dem Bereich in meinem Leben, da wünsche ich mir eine Veränderung. Da wünsche ich mir, dass das Evangelium hineinkommt und dass ich barmherziger werde mit meinen Kindern, mit meinem Partner. Dass ich Frieden habe in dem Bereich oder eine Leichtigkeit. Wir hören heute von einem Gott, wir hören heute von Jesus, der sagt, ich habe da was für dich. Der sagt in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich weiß nicht, ob es dir heute Morgen so geht, dass du in Bereichen deines Lebens oder auf deinem ganzen Leben wie so eine Last fühlst, die du auf so einem Rucksack mitschleppst, hier in den Gottesdienst und hoffentlich nicht mit nach Hause nimmst. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und jetzt sagt Jesus, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich finde es so schön. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben gerade zugeht, was du brauchst, aber alles, was Jesus hier verspricht, klingt für mich gut. Ein leichtes Joch. Last wegnehmen. Ruhe für meine Seele. Nicht getrieben werden. Frieden, Kraft. Das ist doch was, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Wenn wir leben in Nachfolge, dann kommt das auf uns zu. Wenn wir sagen, ich lebe so, wie Jesus es mir lernt, wie er sagt, lernt von mir. Ich bin gutmütig oder sanftmütig oder gütig, je nach Übersetzung, und von Herzen demütig. Evangelium. Die Kraft des Evangeliums wird erst erlebbar und erst sichtbar durch Demut. Demut ist wie der Schlüssel zum ganzen Universum Evangelium. Einmal, weil Jesus ja demütig war und er kam, um zu dienen und so das Evangelium gebracht hat. Das ist der göttliche Aspekt von Demut, zu sagen, Jesus kommt in voller Demut und wird Diener. Und so haben wir Zugang zum Evangelium. Und der zweite Aspekt, wir müssen demütig sein, um am Evangelium teilzuhaben. Wir wollen das heute Morgen anschauen. Wie funktioniert das? Wie lebe ich ein Leben der Demut? Was bedeutet es, demütig zu leben? Und ich habe ihn schon oft zitiert, ich liebe ihn einfach, er kommt heute wieder, der Christus-Hymnus in Philippa, wo das rauskommt. Paulus schreibt an die Philippa zuerst ein bisschen was, wie sie sich untereinander zu verhalten haben und er sagt, ihr sollt demütig sein und von euren Geschwistern höher denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, weil das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und jetzt kommen wir hierhin. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte. Er erniedrigt sich. Er, der Gott gleich war, er erniedrigt sich und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere. Er aber erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam, erniedrigt sich noch mehr gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist Demut in der größten und reinsten Form, wie sie uns bekannt ist. Demut zu dienen, das ist die Voraussetzung für Evangelium. Weil Jesus Diener war, weil er demütig war, haben wir Chance auf Evangelium. Und Gottes Eigenschaft ist Demut. Man kann auch übersetzen, weil er Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte er seine Macht nicht aus. Sondern er verzichtete darauf. Weil er Gott war, weil Jesus Gott war. Demut heißt zu wissen, was meine persönliche Stellung im Vergleich zu Gott ist. Abraham sagt, ich bin nur Staub und Asche, denn ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden. Oder David sagt, wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus, was ist meine Familie, was ist meine Geschichte, was ist das, was ich habe, dass du mich bis hierher mitgetragen hast? Das war David bewusst. Wer bin ich eigentlich im Vergleich zu dir? Niemand. Abraham sagt, ich bin niemand im Vergleich zu dir, großer Gott. Nur Staub und Asche. Ich bin es nicht würdig, mit dir zu reden. Ich bin es nicht würdig, hier vorne zu stehen und zu predigen. Nicht würdig aus mir. Oder Maria, die Mutter von Jesus, die sagt, wenn der Engel kommt, okay, hier bin ich. Ich bin Dienerin des Herrn. Das ist Demut. Wenn wir wissen, ich stehe einem Gott gegenüber und meine Reaktion darauf ist, er ist Gott und ich bin Mensch. Aber Demut ist auch zu wissen, wie viel Gott an dir liegt. In Psalm 8 steht, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Demut ist nicht minderwert. Wir kommen manchmal aus einer Prägung und aus einer Tradition daraus, wo man mit Demut so manchen Schlag auf den Kopf gerechtfertigt hat und gesagt hat, oh, jetzt wird er stolz, jetzt bringen wir ihn wieder runter und müssen schauen. Demut ist zu wissen, wo stehe ich im Verhältnis zu Gott. Demut ist Gottes Stimme zu glauben und sich ihm unterzuordnen. Die Frage ist am Ende, wer bin ich und was sind meine Meinungen, meine Gedanken im Vergleich zu denen Gottes? Wer bin ich? Was sind meine Meinungen, meine Gedanken über das Leben, über mich, im Vergleich zu denen Gottes über mich? Was ist mein Blick auf meine Kinder, auf meine Ehe, auf meine Gemeinde, auf meine Gaben, auf mein Äußeres? Und was ist Gottes Blick? Überall da, wo ich meine eigene Meinung überzeugt davon bin, dass sie höher ist als Gottes, bin ich stolz. Demütig zu sein bedeutet zutiefst zu verstehen, Gottes Meinung, Gottes Anspruch, Gottes Idee ist höher als meine. Demut ist essentiell für Nachfolge. Jesus folgen heißt demütig werden, heißt demütig leben. Ich habe es gerade schon erzählt in diesem Vers mit dem Joch. Das Joch, das Bild der Nachfolge, des sich Unterwerfens, des Dienens, was hier auf den Rindern oder auf den Ochsen drauf liegt, die diesen Pflug ziehen. In der Bibel wird es immer wieder benutzt, wenn er sagt, unter welchem Joch, unter welchem Dienst befindest du dich? Und Jesus, er beschreibt sich nicht so oft in der Bibel. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass Jesus eigentlich gar nicht so oft über sich und seine Eigenschaften spricht. Er verweist meistens an den Vater und sagt, so wie ich bin, ist der Vater und der Vater so. Das ist so eine Wechselwirkung. Aber hier sagt er ganz klar, lernt von mir in dieser Nachfolge, nehmt das Joch auf euch, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Jesus nutzt diese eine Stelle, wo er über sich selber spricht, über seine zwei Eigenschaften, die er hat. Also er hat mehr als zwei Eigenschaften, aber die Eigenschaften, die er hat. Er könnte aufzählen, ein Register, aber was sagt er? Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Wenn wir seinen Dienst antreten, wenn wir uns unter Gottes Führung stellen, wenn er die Person ist, die diesen Ochsen, diesen Pflug antreibt, die sagt, das ist mein Joch. Und wir haben vorhin gehört, es ist leicht und es ist gut und unsere Seele wird Ruhe finden und eine Last wird von uns abgenommen. Wir dürfen leben in dieser Freiheit, in dieser Schönheit. Wir dürfen uns unter die Führung Gottes stellen. Und er sagt gleichzeitig, lernt von mir. Ich bin demütig. Ich bin demütig. Wisst ihr, wie unfassbar, wirklich unfassbar es ist, dass Gott demütig ist? Dass er kommt, um zu dienen? Jesus sagt, Lukas 22, wenn ich es finde, wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Sagt Jesus. Und dann sagt er, ich bin unter euch als der, der dient. Jesus sagt es nicht nur, er zeigt es mit seinem Leben, mit seinen Taten. Was tut Jesus im Kontext des Passamals? Er wäscht seinen Dienern die Füße. Der unterste Job, der Sklavenjob, der Dienerjob. Er geht zu seinen Jüngern, eigentlich eine Stufe drunter, er der Rabbi, da die Diener, und sagt, ich wasche euch die Füße. Und Petrus hält es fast gar nicht aus, weil das so brutal ist für ihn, zu sehen, wie sein Meister, wie sein Rabbi zu sagt, ich wasche dir die Füße. Weil es so ein starker Bruch ist für ihn. Aber das zeigt, wie Jesus Dienst sieht. Wie Jesus seinen Dienst sieht. Wo er hingeht und sagt, ich wasche euch die Füße. Und Petrus sagt, dann wasch mich ganz. Wasch mich von Kopf bis Fuß. Das ist die Haltung, die Jesus innehat in seinem Leben. Er gibt auf und erniedrigt sich und erniedrigt sich und erniedrigt sich und sagt, folgt mir nach, lernt dieses Prinzip. Und ich weiß, es klingt überhaupt nicht schön. Wenn ich rausgehe aus dieser Gemeinde und irgendwo reingehe und sage, der beste Weg für dich ist, mach dich nieder und nieder und nieder und nieder, die Leute werden mir nicht glauben. Denken, es spinnt der total. Dienendes Verhalten, demütiges Verhalten, zu spülen, wenn du nicht dran bist, deiner Frau auszuhelfen, deinem Partner auszuhelfen, wenn du eigentlich keine Lust hast. Gäste bewirtschaften, Leute auszuhalten, wo es dich zieht und wo du denkst, boah. Wie dienen wir einander? Heute ist es nicht mehr das Fußwaschen. Heute ist es vielleicht die Klos putzen in der Gemeinde. Irgendwann Dienstagvormittag, wo mich niemand sieht. Hier hereinkommen, vorbereiten, jemand Geld zu stecken, ohne dass da fett draufsteht von Niklas 500 Euro, kann ich eine Spendenbescheinigung haben? Fragezeichen. Wie dienen wir einander? Wie dienen wir unseren Kindern? Wie dienen wir unseren Partnern? Wie dienen wir unseren Eltern, unserer Gemeinde? Und Jesus, er war wie der Vater. Demut ist eine Kerneigenschaft Jesu und ist eine Eigenschaft Gottes. Jesus sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst heraus. Er verteidigt sich. Er sagt, ich sage, der Sohn kann nichts von sich selbst heraus. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, tut auch der Sohn. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir, wie Gott demütig ist. Und bei Jesus bringen wir es noch zusammen. Oder ich zumindest. Aber dass Gott demütig ist, um uns zu begegnen, unfassbar. Und Demut ist nicht nur eine Eigenschaft, sondern das Gegenteil davon, den Stolz, den Hochmut. Gott lehnt ihn komplett ab. Ich weiß nicht, ob du Aussagen kennst von Gott in der Bibel, wo es sagt, ich hasse Doppelpunkt XY. Weiß nicht, wie viel dir einfällt, aber es gibt so ein paar Aussagen, da sagt Gott, ich verabscheue Stolz. Ich verabscheue Stolz. Und Hochmut. Demut ist nicht nice to have. Es ist nicht irgendwie so ein Checklisten-Ding auf unserer Gabenliste, wo wir sagen, ich bin freundlich und ich bin liebend und ich bin barmherzig, zumindest versuche ich das alles. Und jetzt bin ich auch noch demütig, super. Gott ist unvereinbar, so unvereinbar mit menschlichem Hochmut wie mit Sünde auch. Weil was tut Stolz? Es erhebt sich über Gott. Es erhebt Bereiche über das, was Gott möchte. Ich weiß selber, was gut ist für mich in meiner Ehe, mit meinen Kindern, in meiner Gemeinde, für mein Leben, für meinen Tag. Gott, hier in diesem Bereich bin ich stolz, bin ich hoch. Und Gott, ihm gefällt es nicht. In Jakobus 4, 5 und 6 steht, Jakobus schreibt, oder er meint, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Den Hochmütigen, den Stolzen stellt sich Gott entgegen. Vielleicht hast du in einem Bereich deines Lebens, merkst du, da geht's nicht voran. Jetzt kannst du sagen, ja, da ist Anfechtung, da passiert nichts. Vielleicht steht dir auch Gott entgegen und sagt, wo stehst du? Wer bestimmt deine Idee von diesem Bereich? Wer bestimmt deine Idee von Ehe? Wer bestimmt deine Idee von Aussehen, von deiner Identität? Hast du da noch die Hand drauf, Niklas? Und ich bin überführt, ich war überführt diese Woche, wo ich gemerkt habe, in meinem Leben gibt es Bereiche, da geht nichts voran. Und ich frage Gott, warum passiert nichts? Ich muss aufs Recht verzichten. In diesem Christus-Hymnus, da steht, er verzichtete auf sein Recht. Er hatte das Recht. Er war Gott gleich. Und wir haben das Recht, unser Leben zu führen, wie wir wollen. Mit allen Konsequenzen, mit allem, was da ist. Wir können jeden Lebensbereich abkapseln und sagen, Gott, hier sprichst du nicht hinein. Aber mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass unser Geist ihm allein ergeben ist. Stolz. Gott stellt sich da dagegen. Gott stellt sich dagegen und sagt, nee, passt es an. Sei demütig, unterwirf dich. Jetzt ist es so ein bisschen herausfordernd mit der Demut, weil sie eine Frage des Herzens ist und nicht eine Frage des Auges. Es gibt eine Geschichte, die mir irgendwie eingefallen ist, und da wird sichtbar, dass Demut nicht so leicht zu erkennen ist. Ich habe es den Punkt genannt, wahre Demut und verkleideter Stolz. In 1. Samuel geht es um David und Goliath, 1. Samuel 17. Und David kommt auf dieses Schlachtfeld, ich weiß nicht, ob ihr die meisten werden die Geschichte kennen, also David, der Hirtenjunge, er war am Königshof, hat Saul gesungen, so, und wurde von seinem Vater aufs Schlachtfeld zu seinen Brüdern geschickt. Und die standen da in Kriegsready und Goliath steht ihnen entgegen und verhöhnt das Volk. Und David kommt so dazu und fasst es gar nicht. Und dann fragt er, und? Wie sieht's aus? Wer macht was gegen den? Wer macht was gegen Goliath? Und er fragt so rum und die Leute werden, hä, was ist da los? Warum interessiert er sich so dafür? Alle haben mega Angst vor Goliath. 3 Meter Typ, riesen Kerl. Und dann kommt der älteste Bruder von David und sagt, was tust du hier überhaupt, fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Der Bruder von David, er sieht hier Stolz. Er sieht hier Stolz. Er sieht hier eigene Interessen. Es sieht hier Hochmut. Und wenn wir weiterlesen, steht da aber in Vers 45, Kampfvorbereitungen habe ich jetzt ausgelassen. Du trittst mir mit Schwer und Speer und Wurfspeer entgegen, sagt David zu Goliath. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und so kam es dann auch. David wusste, wer er war. Er war mutig. Er stand heraus. Aber er wusste, wer er war im Verhältnis. Der Herr wird dich besiegen. Er ging nicht raus und hat Goliath gesagt, jetzt mache ich dich fertig und ich ja ganz allein. Nee, er hatte schon die Verbindung zu Gott, zu wissen, wo stehe ich und wer begeht hier den Sieg. Ich komme im Namen des Herrn. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Das ist das Bewusstsein, in dem David auftritt. Für seinen Bruder war es Stolz. Nicht jeder Stolz, der aussieht wie Stolz, ist auch wirklich Stolz. Nicht jeder, der heraustritt, eine Meinung hat, in Erscheinung tritt, auf Bühnen tritt, hat automatisch eine Stolzthematik. Was aussieht wie Stolz, kann auch glaubensgehorsam sein. Ich weiß, wer ich bin in Gott und zu was er mich berufen hat. Und der Stolz ist in erster Linie, also der Stolz anderer, ist in erster Linie nicht unsere Aufgabe. Gott kümmert sich um Stolz. Wir kümmern uns um unser Herz. Ich kümmere mich um mein Herz, um meine Demut. Anders kann aber auch sein, das, was aussieht wie Demut, ist Stolz. Wie oft habe ich erlebt, dass Menschen, die Gott benutzen wollte, in falscher Demut, in ihrer eigenen Meinung von sich selbst oder von ihren Fähigkeiten, Gott den Dienst versagt haben. Weil ihre eigene Meinung von sich, von ihrer Leistung, wichtiger war als das, was Gott von ihnen möchte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn jemand sagt, ey, ich sehe dich, das ist cool in der Aufgabe. Du denkst, ach, ich glaub nicht. Ich bin zu alt, zu schwach, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu Frau, zu Mann, was auch immer. Meine Meinung von mir selbst höher als Gottes Meinung. Bevor überhaupt Gebet drüber gegangen ist, sofort gleich sagt, ah nee, das passt nicht. Von sich selbst gering zu denken, Minderwert zu haben, in Limitierungen zu denken, ist Stolz, ist Hochmut. Ich glaube, meine Meinung über mein Leben, meine Ansicht darüber ist wichtiger als die Gottes. Und es schmerzt mich, zu sehen, wo das nicht funktioniert. In meinem Leben, wo wir als Gemeinde uns auch nicht gebrauchen lassen, wir sagen, wir sind nur so klein. Diese Woche saß ich wieder in der Besprechung, es kam wieder drauf, wo wir als Gemeinde in Limitierungen denken, in Limits denken, in Grenzen denken. Zu unserem Bau, zu Teams, was kann unsere Gemeinde erreichen? Weil wir menschlich drauf denken. Wir denken menschlich an das, was wir können. Wir denken an unsere Limits. Nicht das, was Gott denkt. Wenn Gott sagt, nee, mach das nicht, dann gar keine Frage. Aber wo oft sind wir stolz, sind wir verdeckt stolz und sagen, nee Gott, geht nicht. Da laufen wir gar nicht los, weil wir wissen, es geht nicht. Ich habe mich ertappt gefühlt bei Menschenfurcht. Menschenfurcht ist so das biblische Wort für das Thema, mir ist es wichtig, was andere über mich denken. Auch das ist Stolz, weil es mir wichtig ist, was andere Menschen über mich denken. Mir ist es wichtiger, als das, was andere Menschen über mich denken, als das, was Gott über mich denkt. Ich habe ein Feedback bekommen, ich habe mich richtig geärgert. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ah, die Person hat richtig, die hat voll recht. Sie hat voll recht und ich habe mich richtig geärgert über die Person, über mich selber. Und warum hat es mich geärgert? Weil ich mir dumm vorkam. Ich kam mir so saudumm vor. Die Person hat mich verbessert, sie hatte absolut recht. Mir war es so wichtig, in der Situation, wie ich dastehe, ob mich irgendjemand auflaufen lässt, dass ich den Punkt gar nicht erkannt habe. Weil ich stolz war. Weil es mir wichtig ist. Gott sagt, wer denkst du, dass du bist, dass du dich für den Menschen fürchtest, vor den Menschen fürchtest und mich, deinen Schöpfer, vergisst? Ich habe versucht einzubauen, was denkt Gott darüber? Diese Frage einzubauen. Gott, wie fandest du das Meeting? Gott, wie fandest du, habe ich da reagiert? Gott, wie fandest du die Predigt? Wie fandest du das Gemeindeforum? Wie fandest du, wie ich gerade mit meinen Kindern umgegangen bin? Da, wo ich mich und meine Meinung überhebe, da ist Stolz. Da, wo ich Richter bin über mich und andere, da ist Stolz. Da, wo ich Gericht spreche. Denn was wir haben und was wir sind, Demut, hat nicht nur eine göttliche Perspektive nach oben, sie hat auch eine zwischenmenschliche Perspektive. Bevor dieser Christus-Hymnus anfängt, wo er sagt, werdet so wie er und erniedrigt euch selbst, da schreibt Paulus an die Philipper, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Was bedeutet das, von anderen höher zu denken als von sich selbst? Wenn die andere Person das Lob bekommt, dann nicht zu sagen, ah, wo ist mein Lob? Sondern zu sagen, oh ja, der hat das verdient, das Lob. Wenn auf andere mehr geachtet wird, dann sollte man diese Einstellung haben, ja, so krass, was die Person macht. Es ist so beeindruckend. Wenn die andere Person eingeladen wird und du denkst, ach, wenn wäre dich mal eingeladen? Cool, dass sie jemand einladen. Wie gut. Demütig sein. Wenn andere Personen wachsendes Ansehen haben, zu sagen, wow, so gut, dass der Person gut geht. Jesus erkämpft in dieser Thematik richtig mit diesen Pharisäern, weil die diesen Stolz haben. Und er wendet sich einmal an so eine Volksmenge und sagt, die Pharisäer, sie kommen nach der Lehre von Mose und das, was sie sagen, das tut, aber das, was sie euch vorleben, das macht nicht nach. Und dann sagt er ihnen so, schau mal, das machen die alles und die packen so eine Last auf die Menschen um sie rum. Sie packen so eine Last, weil sie das alles nur tun, um andere zu beeindrucken. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann laden sie den Menschen auf die Schultern, doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und dann geht's weiter und Jesus sagt, der Größte unter euch soll Diener sein. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus sagt, werdet nicht so. Ladet den Leuten nicht noch auf, weil ihr groß und stolz dasteht. Wenn wir vergessen oder auch nur vergessen zu erzählen, dass auch in unserem Leben Bereiche haben, wo wir uns Gott unterwerfen müssen, wo wir unzulänglich sind, wo wir nur nach außen erzählen, wie toll wir sind. Manchmal laden wir unseren Geschwistern und den Menschen um uns herum wie Lasten auf. Ah ja, ein Problem mit Beten? Nee, habe ich eigentlich nicht. Nee, eigentlich geht immer, schon seit 20 Jahren so. Ja, krass, ja, ich bete für dich. Vielleicht mag das stimmen, aber habe ich das Herz zu sagen, aber schau mal, bei mir ist richtig krass mit Fasten oder mit sonst einer geistlichen Übung oder mit Demut oder Barmherzigkeit. Wenn wir voreinander stolz sind, laden wir uns gegenseitig Lasten auf. Aber wenn wir uns demütigen voreinander, wenn wir demütig sind voreinander, wenn wir uns dienen einander im Sprechen, im Miteinander, dann kommt dieses leichte Joch von Jesus hinein. Ich komme zum Schluss. Das ist noch ein für mich wichtiger Punkt. Wir können als Gemeinde demütig sein mit uns, mit unseren Geschwistern. Aber ich finde es spannend, was Demut mit uns macht, wenn wir nach außen treten. Wenn wir mit Menschen in Kontakt treten, die Jesus noch nicht kennen. Mit was für einer Einstellung gehe ich ran? Mit wem, wie spreche ich mit jemandem, der das noch nicht kennt, in einer demütigen Art und Weise? Und da habe ich einen Vers gefunden, wo Paulus spricht. Wir treten im Auftrag von Christus als seine, das ist 2. Korinther hier, 5,20. Wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir bitten. Ein Angebot, eine Bitte ist auch ein Akt der Demut. Wenn wir mit Menschen in Kontakt treten, die hier reinkommen, die Jesus noch nicht kennen, die im Glauben wachsen, was lege ich ihnen auf? Welche Lasten? Was müssen sie alles können? Was erwarte ich von ihnen, wie sie sich zu kleiden haben, wie sie sich zu geben haben? Und was biete ich ihnen an? Nicht schlaue Reden, nicht die Überredungskünste und kluge Worte, sagt Paulus. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Nicht das, was Menschen erreichen, erreicht Menschen. Gottes Geist erreicht Menschen. Nicht unsere Argumente, nicht unsere schlauen Worte, nicht unser gutes Performen, sondern Gottes Geist, sein Joch. In diesem Bewusstsein wollen wir leben, das wollen wir nehmen. Demut als Voraussetzung für Evangelium. Fürs Evangelium erfahren. Demut war es Voraussetzung, dass Evangelium zu uns kommt. Und Jesus und Gott sind demütig. Und Demut ist mein Thema und nicht das Thema für meinen Vordermann, Hintermann, Partner. Und ich bete noch mit uns und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und dürft es für euch mitbeten, wenn ihr möchtet, wo ihr sagt, hier möchte ich Demut haben, Vater. Hier deck du auf. Und großer Gott, ich bete oder ich danke dir, dass du in Demut vorausgegangen bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns gelehrt hast, was ein vollkommen demütiges Leben heißt. Von Beginn bis du am Kreuz gestorben bist, warst du Diener drüber hinaus. Vater, und so bete ich, dass du allen Stolz aufdeckst, allen verdeckten Stolz aufdeckst in meinem Leben, in jedem Leben, der wirklich sich zu dir hinwendet und sagt, Vater, bring du Demut hinein. Und ich bete, dass wir vor dich kommen dürfen immer neu und dass du aufdeckst immer neu, dass wir lernen dürfen, wie wir demütig umgehen miteinander, wie wir demütig anderen dein Evangelium bringen dürfen, wie wir demütig dir dienen dürfen und einander dienen dürfen. Segne uns in dem durch deinen Geist. Amen.